Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Treffpunkt Espressomaschine, dem Business Talk von TCW Organisationskultur. Heute, ihr hört es an der Stimme, nicht mit der Barbara, heute mal wieder mit mir, dem Thorsten. Es ist mir eine Freude, endlich wieder mal eine Folge Treffpunkt Espressomaschine einsprechen zu dürfen mit einem ganz besonderen Gast, auf den ich mich super freue. Wir haben ein paar spannende Workshop-Tage gemeinsam hinter uns. Umso mehr freut es mich, dass es auch geklappt hat, dass er zu uns hier an die Espressomaschine auf ein Käffchen gekommen ist. Ja, Michael, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dich hier an der Kaffeemaschine zu haben. Michael Kotziol, hallo.
Hi, schön bei dir zu sein.
Ja, Michael, uns verbindet ja ein interessanter Workshop in Portugal tatsächlich mit einem ausgewachsenen Autounfall, einer schönen langen Nacht in irgendeinem Restaurant, dessen Namen ich komplett vergessen habe und ich mir auch sicher bin, dass die meisten Teilnehmer keine Ahnung mehr haben, wo wir da wirklich waren. Also wir haben uns tatsächlich im Rahmen eines Trainings letztes Jahr kennengelernt und ja, in Kontakt geblieben und jetzt durfte ich den Michael hier im NLP Practitioner Kurs haben, den wir morgen auch beenden werden, erfolgreich. Und Michael, wie für jeden Gast hier an der Espressomaschine habe ich auch für dich drei Themen vorbereitet. Du kennst diese drei nicht. Ich bitte dich jetzt dann, eine dieser drei Karten zu ziehen. Ich bin gespannt, was draufsteht. Bevor du das tust, möchtest du vielleicht ein bisschen was über dich erzählen? Was ist so dein Background? Was machst du beruflich? Wie kam es, dass du dich auch für das Thema NLP interessiert hast? Und ja, was gibt es generell über dich zu erzählen?
Ja, ich bin 42 Jahre alt, habe schon in unterschiedlichen Ländern gewohnt, bin seit knapp 2007 in der Automobilindustrie tätig und dort auch in unterschiedlichsten Funktionen, aktuell in Operations, also dort, wo die Teile tatsächlich produziert werden. Und das Thema NLP hat mich schon bei meinem ersten Job angesprochen. Dort war ich Supplier Quality und im Einkauf. Und dort fand ich das Thema NLP gerade im Rahmen vom Einkauf, Verkauf sehr interessant.
Ja, definitiv. Also Sprachmuster und auch Strategien finden definitiv ihren Weg in den Einkauf. Ja, cool. Was ich von dir noch weiß, Michael, du bist extrem viel unterwegs. Also meistens ist die erste Frage, wenn ich dich auf WhatsApp anschreibe oder wenn wir telefonieren, wo bist du gerade?
Genau, seit 2 Jahren bin ich viel unterwegs. Davor war es weniger, aber aktuell ja, ist es der Fall, dass ich fast die ganze Zeit außerhalb von Deutschland unterwegs bin.
Und was nimmst du da vor allem mit oder was nimmst du auch außerhalb Deutschlands aktuell wahr? Gerade, ich meine, wir haben ja immer die Diskussion bei uns mit Wirtschaftswachstum und so weiter. Wie nimmst du das in der Welt aktuell wahr?
Dass die Einstellungen aktuell komplett unterschiedlich sind. Jetzt beispielsweise China, immer noch die positive Einstellung, würde ich behaupten, auch wenn man sagt, dass China das Wachstum nicht mehr so stark ist. Ja. Die Amerikaner weiterhin sehr positiv, amerikanisches Spirit, wir schaffen das, wir sind gut, wir finden neue Wege. Die Mexikaner, total interessant. Es ist eine Wirtschaft, die immer weiter wächst. Die Mexikaner sind immer noch abhängig von anderen Standorten, exportieren ja auch sehr viel Richtung Amerika.
Ja.
Und in Europa, da würde ich sagen, ist der Hauptunterschied, dass der Spirit nicht so stark ist wie außerhalb von Europa. Bedeutet für mich, je nachdem, wo du unterwegs bist, ob du jetzt in Portugal, Spanien, Deutschland, Polen, Rumänien, klar gibt es dort Unterschiede, aber die Einstellung, die positive Einstellung, die ich in den anderen Kontinenten sehe, spüre ich so nicht in Europa. Auch wenn definitiv die Rumänen und die Polen dort auch ziemlich positiv unterwegs sind im Vergleich zu uns Deutschen.
Ja, es ist ja ein Bild, das wir leider mitbekommen von außerhalb auch. Und es bleibt die Hoffnung, dass sich da wieder was verändert, weil absolut. Auch hier gibt es positive Dinge und es tut uns mit Sicherheit gut, diese wieder zu erkennen.
Ja.
Michael, jetzt würde ich dich tatsächlich bitten, eine der drei Karten zu ziehen und
ich nehme die goldene Mitte.
Was steht da drauf?
Um die Welt reisen.
Okay, wie könnte ich auf das Thema um die Welt reisen gekommen sein?
Ich gehe stark davon aus, dass du an meine aktuellen Dienstreisen gedacht hast. Du ja selber in deiner Vergangenheit.
Du nennst es Dienstreisen. Also das kann man, darf man das so festhalten.
Ja, absolut. Ja, es ist ja nicht so, dass ich mit meiner Frau ständig reisen würde. Obwohl ich das ziemlich interessant finde, wenn wir so viel mit meiner Frau unterwegs wären und mit meiner Tochter.
Okay, und wie ist es für dich? Wie managst du das? Also ich war ja selbst auch sehr, sehr lange viel unterwegs in der ganzen Welt. Wie machst du das? Wie bringst du dort Familie und dieses Reisen unter einen Hut, sodass das für dich auch noch eine Lebensqualität hat?
Also zuerst würde ich sagen, kommt es darauf an, was man für ein Arbeitstyp ist. Und ich habe vor knapp 2 Jahren einen Autounfall gehabt. Mhm. Dort war ich ein paar Wochen im Homeoffice, weil ich meine Hand einfach nicht bewegen konnte, kein Auto fahren konnte und mein Arzt auch gesagt hat, ich soll nicht reisen. Mhm. Ich muss dir sagen, es war dort schwieriger für mich, zu Hause im Homeoffice zu arbeiten, weil ich auch dort viel zu tun hatte, so wie es relativ normal ist in jedem Job.
Ja.
Und für mich war es schwieriger, meine Familie um mich herum zu haben und zu arbeiten, als umgekehrt während der Woche weg zu sein und am Wochenende dafür hundertprozentig für die Familie da zu sein. Ich gebe dir da ein Beispiel.
Ja, meine Tochter ist das. Ich höre ein bisschen Fernweh raus, aber ich bin jetzt gespannt, welches Beispiel du mir da gibst.
Ja, meine Tochter zum Beispiel, als ich im Homeoffice war, ist dann gegen 3, 4, 5 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau, zu mir gekommen, wollte mit mir spielen. Es hat mir im Herzen wehgetan, dass ich ihr sagen musste, ich muss jetzt noch arbeiten.
Ja.
Und sie war dann um mich herum, war irgendwo in anderen Zimmern.
Ja.
Und ich konnte mich gar nicht mehr so fokussieren. Und umgekehrt fand ich, hat es mir auch wehgetan, meiner Tochter zu sagen, hey, ich habe jetzt keine Zeit für dich.
Ja, das ist spannend, weil das ist, glaube ich, ein Moment oder eine Situation, die viele unterschätzen. Zu Hause zu sein und zu arbeiten heißt ja nicht, zu Hause anwesend zu sein, sondern wirklich auch das Commitment Richtung der Arbeit aufrecht zu erhalten und seinem Job nachgehen. Und natürlich ist es für Kinder schwierig zu unterscheiden, ist absolut. Der Papa jetzt zu Hause oder ist er nicht zu Hause, ne?
Genau. Und du gewöhnst deine Kinder, glaube ich, auch dran. So war es bei mir und meinem Vater beispielsweise auch. Meinen Vater habe ich während der Woche selten gesehen.
Okay, was hat dein Dad gemacht?
Er hat eine Firma gehabt und er war dort auch ziemlich viel unterwegs. Aber am Wochenende, wenn er da war, war er da. Ich habe mich da neulich erst mit meiner Frau darüber unterhalten. Am Wochenende haben wir immer etwas unternommen mit der Familie, mit Freunden und da war eine Familienzeit angesagt.
Also wenn jetzt deine Frau, die Tina, hier wäre und ich die Tina fragen würde, ist denn der Michael am Wochenende dann wirklich zu Hause, wenn er da ist? Was würde sie mir sagen?
Sie würde es bestätigen. Okay. Aktuell noch mit einer Einschränkung, die wir gebaut haben. Klar haben wir dann noch viel fürs Haus gemacht. Ja. Aber ansonsten bin ich mir sicher, dass sie das bestätigen würde.
Ja, aber ich glaube, dieser Spagat, ne, also wirklich dann die Zeit für die Familie aufzuwenden, ist ein ganz wichtiger.
Ja, absolut.
Ja, weil ansonsten ist nur noch unterwegs und die Frage, wo ist mein Zuhause? Ja, wo sind meine Wurzeln, mein Umfeld und so weiter, wird ja nicht einfacher dadurch, ne?
Absolut.
Jetzt interessiert mich natürlich eines, ein Weltenbummler. Ich habe es ja gesagt, ich bin auch viel unterwegs gewesen. Ich habe fast 70% meiner Zeit im Flieger verbracht. Wenn du an all die Länder, in die du geschäftlich gereist bist, mal denkst. Ich kann mir ja vorstellen, dass man dort auch die verrücktesten Geschichten im Berufsleben erlebt. Wenn du dir eine rauspicken müsstest, wo du sagst, die war so verrückt, du würdest sie nicht glauben. Welche würdest du nehmen?
Wie alt darf die Geschichte sein?
Vollkommen egal.
Tatsache würde ich die Geschichte aus Brasilien nehmen. zur Covid-Zeit.
Wie hast es du zur Covid-Zeit Richtung Brasilien geschafft?
Die haben gerade die Grenzen wieder aufgemacht.
Okay.
Da waren die USA noch verschlossen. Brasilien hat sich schon geöffnet. China war immer noch komplett zu.
Und Michael war Erster auf der Maschine.
Ja, nicht unbedingt Erster, war schon ziemlich bei den Ersten mit dabei.
Okay, und was war da? Was hat dich da erwartet während der Covid-Zeit?
Ja, das war schon zu der Zeit, wo wir in Europa keine Tests mehr machen mussten, okay, wo wir relativ frei in Europa reisen konnten. Mhm. Und ich bin auch davon ausgegangen, weil vom Auswärtigen Amt auch nichts anderes dastand, dass es in Brasilien auch entspannt ist. Und das habe ich auch von meinen Mitarbeitern mitgeteilt bekommen, dass es dort kaum noch Einschränkungen gibt. Keiner will mehr Tests sehen. In den Bars, in den Restaurants ist alles wieder komplett normal. Da habe ich mir nichts Böses bei gedacht und bin ganz normal von Frankfurt nach Sao Paulo geflogen. Dort angekommen, haben sie viele von den Deutschen zur Seite geholt und wollten die Ergebnisse von den Covid-Tests sehen. Wo ich mir gedacht habe, oh, schlecht. Ich habe zwar tatsächlich einen Covid-Test gemacht, ja, bevor ich abgeflogen bin, aber weil ich davon ausgegangen bin, dass man den nicht vorzeigen muss, ja, habe ich mir das Ergebnis selbstverständlich nicht ausdrucken lassen, sodass ich das hätte dann auch aushändigen können.
Zu Hause lassen.
Ganz genau.
Und
wir haben uns dann, als ich mitbekommen habe, dass vor mir die Familie tatsächlich zurückgeschickt wurde nach Frankfurt. Die haben,
Ernsthaft.
Die haben es nicht mit sich diskutieren lassen. Denen wurde mitgeteilt, ihr habt keinen Test. Nächste Maschine, beziehungsweise die gleiche Maschine, die gelandet ist, fliegt in ein paar Stunden wieder zurück nach Frankfurt. Setzt euch bitte rein. Und ich dachte mir so, verdammt, jetzt bist du hier in Brasilien, hast sowieso nur 1,5 Tage Zeit, weil ich nur am Dienstag und am Mittwoch da war, am Mittwoch wieder zurückgeflogen bin.
Ja.
Es wäre jetzt echt blöd, dass ich meine Mannschaft das erste Mal überhaupt wieder nicht sehen kann. Und zweitens, dass ich jetzt gleich wieder zurückfliegen soll. Ja, und da habe ich mir gedacht,
Du bist ja auch jemand, der so eine Situation, also so schätze ich dich zumindest ein, auch nicht unbedingt sofort auch gleich akzeptiert, sondern immer erstmal nach einer Lösung sucht und es muss ja noch eine Option geben.
Ja, ganz genau.
Ja.
Ja, und die Option war, dass ich den Test eben gemacht habe. Meine Tochter, weil sie im Kindergarten, aber auch gerade einen Covid-Fall hatten, auch einen Test gemacht hat und sie hatte die Unterlagen.
Okay. Und wie hast du dann das Zeug rübergekriegt?
Ja, ich habe meine Frau gebeten, dass wir eine gute Lösung finden, ob sie vielleicht meinen Test, Tatsache, weil wir bei der gleichen Teststation waren, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten, ob sie meinen Test dann irgendwo auftreiben können. Und Option B, ob man aus dem Test meiner Tochter vielleicht was machen könnte.
Okay. Spoiler. Okay. Ich gehe aber davon aus, du bist dann mit deinem Test
eingereist. Ja, selbstverständlich war das so.
Okay. Ja, aber ist spannend, ne? Also man vergisst gerne die Zeiten vor gut 2,5, 3 Jahren, wo das Ganze noch gar nicht so einfach war, wieder zu reisen.
Ja.
Wo vor allem auch jedes Land eine andere eine Regulierung hatte, was die Einreise anbelangt oder ob man überhaupt nochmal guckt. Ich war zu der Zeit nochmal geschäftlich in Südafrika und bin über die Schweiz dorthin gereist. Und das war extrem abenteuerlich. Nicht so sehr überhaupt einen Test zu haben, sondern welche Dokumente du alles ausfüllen musstest, beziehungsweise auf welchen Portalen. Das meiste ging ja dann über App und online, ne?
Genau.
Du dich registrieren musstest, dass du überhaupt irgendwo hinkommst.
Und alles auch relativ länderspezifisch. Ja, teilweise total. Musstest du das ja auch in der Landessprache verfügbar haben. Und
dein Portugiesisch ist jetzt advanced, oder?
Natürlich. Sagt.
Michael, ich kann mich an eine Situation erinnern. Und zwar, meines Wissens nach warst du auf einer spannenden Wandertour. Und zwar kann ich mich deshalb so gut erinnern, wir hatten telefonisch uns bezüglich deines Workshops in Portugal abgestimmt und du warst auf einer spannenden Wandertour in einem spannenden Gebiet. Kannst du dich noch erinnern, wo du da warst?
Ja, absolut, im Himalaya auf der indischen Seite.
Okay, und erzähl mal, ich finde das, also ich habe es ja damals schon gesagt, es war arg crazy, den Abstimmungstermin zwischen, keine Ahnung, Voralpenland und Himalaya und Indien zu machen, sondern wie kam es dazu? Wie hast du dich dafür entschieden, sowas auszuprobieren und vor allem, mit welcher Gruppe warst du da unterwegs?
Ich wollte das schon immer mal mit Freunden machen. Als wir in München gewohnt haben, haben wir Tatsache so etwas geplant, nur den Plan nicht umsetzen können. Einfach deshalb, weil das ziemlich zeitintensiv ist, sich auf den Himalaya vorzubereiten. Da haben wir uns tatsächlich auch einen von den 8000ern rausgesucht. Da musst du dich vorbereiten, musst auch sehr viel Papierkram erledigen.
Ja.
Es ist nicht einfach nach Kathmandu in dem Fall dann einfach hinzufliegen. Du benötigst viele Unterlagen. Ja, und es ist dann nicht daraus geworden mit meinen Münchner Freunden damals. Und es hat mich trotzdem immer weiter gereizt, so etwas mal zu machen. Und als ich die Firma gewechselt habe und die neue Firma auch in Indien einen Standort hatte, habe ich überlegt, ob man das nicht irgendwie miteinander kombinieren könnte. Aber deshalb, weil ich so einen Urlaub im Himalaya nicht mit meiner Familie durchführen würde. Meine Tochter, die ist 7 und das macht aber keinen Sinn als Familienurlaub.
Nee, geht nicht. Ja.
Ja, und dann habe ich einfach mal rumgefragt, wer denn Lust hätte, dort mitzukommen. Und was ich toll fand, war, ich sehr gerne mit den lokalen Mitarbeitern auch etwas unternehme. Mhm. Wir haben dann eine Truppe von 7, 8 Indern gehabt.
Okay.
Inklusive unseres Werksleiters und ein paar Kollegen, die das vorher schon mal gemacht haben.
Also stopp, ich muss jetzt unterbrechen. Das heißt, du hast wirklich in der Firma, in der Niederlassung von euch in Indien rumgefragt, wer dich auf eine Tour in den Himalaya begleiten würde.
Genau.
Sorry, aber wieso macht man das? Also wie kommt's? Du hast gesagt, du wolltest was mit den lokalen Leuten machen, verstehe ich schon. Hey, aber in Indien gibt's ja auch andere Dinge zu tun. Wie kam's zu genau dieser Geschichte Richtung Himalaya? Auch wenn du das mal auf deiner Bucketlist mit deinen Kumpels hatte, irgendwie musst du ja das verbunden haben.
Ja, das ist relativ einfach. Himalaya hast du auch in Indien. Was willst du in Indien machen, außer toll essen und überfüllte Städte dir anschauen?
Naja, also Goa hat durchaus auch schöne Strände, also so ist es nicht.
Ja, aber so einen Urlaub, den hätte ich dann wiederum mit meiner Familie lieber gemacht.
Also raus Richtung Abenteuer.
Absolut. Und es ist auch eine gute Gelegenheit, deine Kollegen kennenzulernen oder auch deine Mitarbeiter.
Wie ging es dir mit dir selber? Hast du auch auf dieser Reise oder ich würde es gerne als Abenteuer bezeichnen, weil ich mir das wirklich so vorstelle. Hast du auch dich selber kennengelernt auf dieser Tour? Und wenn ja, was war dort eine Geschichte, die du für dich mitgenommen hast? Sowohl vielleicht als Überraschung, wo du sagst, es war mir nicht bewusst oder vielleicht sogar auch als Bestätigung?
Also du lernst dich auf jeden Fall sehr gut selber kennen. Wir waren insgesamt fast 2 Wochen unterwegs. Mhm. Jeden Tag an die 8 Stunden wandern, komplett ohne Hotels, ohne Duschen, nur Zelten. Mhm. Und erstens, während du wanderst, hast du viel Zeit nachzudenken.
Ja.
Du kennst mich, ich erzähle auch gerne, du erzählst gerne, aber beim Wandern genieße ich das, auch mal einfach Stille zu haben.
Was hat die Stille mit dir gemacht? Wie ging es dir damit? War das wirklich Genuss oder musstest du dich erst an diese Stille gewöhnen?
Das war ein absoluter Genuss. Nee, muss ich mich nicht daran gewöhnen.
Okay.
Ich muss manchmal meine Kollegen dann daran gewöhnen, dass sie auch mal den Mund halten sollten und nicht ständig irgendwas erzählen. Deswegen bin ich...
Und das von dir.
Ja, das kannst du auch einfach lösen. Ich bin teilweise einfach schneller gelaufen, damit ich sie abhänge und dann hatte ich auch meine Ruhe.
Bis auf welche Höhe seid ihr hoch? Also
wir sind gar nicht so hoch gegangen. Das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Wir waren maximal auf 4.600 Metern und das war gut so. Denn ab 4.000 Metern hast du nur noch Schnee und wenn du dir vorstellst, dass du bei einer Annapurna-Runde beispielsweise oder wenn du auf dem 8.000er hochgehst, ein paar Tage brauchst überhaupt auf die Höhe zu kommen und ab 4.000 Metern Dauerschnee hast, habe ich das da erst gemerkt, so erstrebenswert ist das gar nicht, unbedingt auf dem 8000er hochzugehen. Und wir waren meistens so um die 3000 Meter unterwegs. Das heißt, wir sind natürlich hoch und runter gegangen durch ein paar Täler.
Aber so Sherpas hattet ihr nicht dabei, ihr habt euer Zeug selber getragen.
Nee, wir hatten Sherpas dabei.
Ernsthaft?
Ja.
Okay.
Ist auch ganz angenehm. Und auch Tatsache, was die Sherpas, die haben auch für uns das Essen zubereitet. Und seitdem ich von dort zurück bin, war ich, glaube ich, bei keinem Inder mehr in Deutschland zum Essen, weil das Essen, was die Sherpas zubereitet haben, das war besser als in jedem indischen Restaurant in Deutschland.
Jetzt mal eine doofe Frage, rein kulinarisch, was isst du dort? Also wie muss man sich das wirklich vorstellen?
Es war rein vegetarisch. Tatsache, 2 Wochen lang rein vegetarisches Essen.
Ja.
Du bist aber trotzdem nicht nur satt gewesen, sondern hast auch genug Kraft gehabt. Also diejenigen, die sagen, du musst Fleisch essen, damit du genug Kraft hast. Das ist einfach nur ein Blödsinn.
Ja, das wäre jetzt auch eben mein Gedanken gewesen, ne?
Genau.
Okay.
Was du da aber schon natürlich isst im Vergleich zu dem typisch deutschen vegetarischen Essen, von dem es nicht viel gibt, hast du dort Hülsenfrüchte, hast Linsen und so etwas. Das heißt, du hast auch genug Eiweiß, was du zu dir nimmst, nicht Kohlenhydrate, nur Kohlenhydrate. Genau.
Also kannst du die Speicher wirklich voll machen.
Ja.
Und wenn du so an diese Tour zurückdenkst, gab es da irgendeine Situation, wo du sagst, boah, haben wir falsch eingeschätzt, haben wir vielleicht Risiko ein bisschen falsch bewertet? Nicht, dass jetzt massiv was hätte passieren können, aber wo du wirklich rückblickend sagst, spannend, ein Stück weit gefährlich und trotzdem, so wie wir rausgekommen sind, vielleicht eine coole Lessons learned auch für mich. Gab es da so Momente?
Ja, ein Moment gab es da tatsächlich. Das war am vorletzten Tag. Da war der Plan, dass wir in ein Valley nochmal komplett reingehen, dort die letzte Übernachtung haben. Auf dem Weg dorthin hat es aber dermaßen angefangen zu schneien. Du konntest die Hand kaum noch vor deinen Augen sehen. Und zuerst hat es geregnet. Wir waren komplett durchnässt. Wir haben dann halt an einer kleinen Hütte gemacht, natürlich keine bewirtete Hütte.
Ja.
Und da waren schon einige andere, die aus dem Tal rausgekommen sind und andere, die in das Tal rein wollten.
Ja.
Und es war dann spannend für uns, wie wir das jetzt machen wollen, weil unser Guide natürlich weiter wollte. Mhm. Und wir haben noch das Thema gehabt, dass ein Pärchen mit dabei war. Bei dem weiß ich nicht, wie die durch den Fitnesstest für die Tour gekommen sind. Also ich würde mal behaupten, die Unterlagen waren nicht von denen. Und es hätte dann tatsächlich auch gefährlich werden können. Musst dir vorstellen, du wanderst 8 Stunden lang in ein Tal hinein, übernachtest dort auf einer Höhe von über 3000 Metern. Es schneit die ganze Zeit. Und wir hatten gar nicht so schweres Gepäck und auch die Ausrüstung war nicht dafür ausgelegt, dass wir im Schnee übernachten. Also es hätte nicht gefährlich werden können, aber es ist unbequem, mindestens.
Und wenn du jetzt die Reise so in Gänze Revue passieren lässt, was ist das, was du von da mitgenommen hast? Beziehungsweise, ich kenne dich ja, du brauchst ja dann das nächste Ziel. Wie könnte denn das bei dir lauten, wenn jetzt schon eine Tour 20 Tage über die 4000er, 4600er drüber sind? Was steht da bei dir jetzt auf der Liste?
Als nächstes ist Tatsache die Annapurna-Runde.
Also doch?
Ja. Allerdings Annapurna-Runde, ich glaube, das sind knapp 180 Kilometer um das Bergmassiv.
Ums Massiv.
Genau, okay. Ums Massiv, nicht hoch auf dem Berg. Mhm. Höchste Punkt sind da 5600 und ansonsten bewegt man sich da ungefähr auf 3000 Metern. Und ich stelle es mir ziemlich spannend vor, weil du den Annapurna bzw. das Massiv immer neben dir hast. Das heißt, du bist 180 Kilometer unterwegs und siehst einen Annapurna von unterschiedlichen Seiten.
Cool.
Das kennst du ja sicherlich auch, wenn du oben auf dem Berg bist. Es kommt auf die Perspektive darauf an. Wenn du einen einzigen Berg hast, der hoch ist und drumherum ist nichts, wirkt dann natürlich viel höher. Wenn du dann aber Beispiel Himalaya, wenn du dort auf einem von den Gipfeln bist, klammern wir vielleicht mal die 8000er aus.
Ja.
Und du hast lauter hohe Berge neben dir und du kannst gar nicht so tief hinunter gucken. Ich stelle mir das gar nicht so spektakulär vor, dann oben die anderen Gipfel zu besteigen. Und vor allem, für mich ist es ein No-Go, weil es zu lange dauern würde, sich da vorzubereiten auf dem 8000er.
Und zeitlich, wann möchtest du das machen? Wann hast du das vor?
Gerne nächstes Jahr. Da gibt es ein ziemlich kleines Zeitfenster. Es geht meistens nur im April ungefähr.
Ja.
Wo das Wetter dann auch passend ist, wo es nicht zu stürmisch ist, noch nicht zu viel Schnee da ist, es warm genug ist.
Ja.
Also nächstes Jahr so ungefähr um die Zeit.
Also sollten wir im Mai 2025 uns mal unterhalten, wie es war, wenn du hoffentlich auch gesund wieder zurückkehrst von der Annapurna-Tour.
Ja, oder du hast dann noch ein bisschen Zeit zu trainieren, Thorsten. Ja. Du kannst ja gerne mit.
Ja, Outdoor sehr gerne, Wandern auch sehr gerne. Wir genießen die Alpen oder hier auch den Bayerischen Wald. Das ist weder das Himalaya noch sonst irgendwas. Aber tatsächlich, würde reizen, Muss ich mal ein bisschen, muss mal gucken.
Ja, aber NLP meets Annapurna wäre auch mal was für dich.
Ja, zumindest die echte Selbstfindung, ne? Ja, der Weg zu dir selber. Ja, kann ich mir aber tatsächlich spannend vorstellen, dass so eine Kombination, sich wirklich mit sich zu beschäftigen, sich ein Stück weit zu verausgaben und mal was Neues. Deswegen finde ich auch diesen Begriff des Abenteuers durchaus spannend und auch vollkommen in Ordnung. Es ist nicht immer nur crazy, sondern einfach mal was Neues auszuprobieren, ne? Micha, wenn du jetzt diese Reise in das Himalaya auf dein Business ummünzt, international unterwegs zu sein, empfindest du das ähnlich, dass es in andere Länder, in fremde Kulturen, neue Standorte gegebenenfalls auch immer wieder ein Abenteuer ist, eine Herausforderung ist und du dort dich auch ein Stück weit selbst kennenlernst, wenn du dort die Aufgaben, ja, wie sagt man so schön auf Englisch, from scratch erledigen musst?
Absolut. Gerade da der Aspekt mit den unterschiedlichen Kulturen, die du hast,
ja,
wie du dich dann einer Erweiterung beispielsweise näherst, wie du da vorgehst, wen du einbindest, auch wie das Team dann mitspielt. Es ist komplett unterschiedlich, ob du so etwas in den USA machst oder in Rumänien, in Deutschland, in Indien, in China. Mhm. Definitiv.
Und gibt es dort irgendwas, was dir aufgefallen ist, was gerade für uns Deutsche extrem wichtig ist, wenn wir ins Ausland gehen und dort mit ausländischen Teams, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, sondern es ist einfach der Gegebenheit geschuldet, wenn wir dort mit diesen Teams arbeiten, was für uns wichtig ist, was wir uns selbst hinter die Ohren schreiben dürfen oder was wir an unserem Verhalten, an unserer Art gerne anpassen dürfen, damit es international funktioniert. Gibt es da irgendwas, was du für dich mitgenommen hast, was dir sehr hilft, dort dich besser mit den Menschen zu connecten?
Ja, absolut. Die Kultur zuerst zu verstehen und nicht den deutschen Ansatz zu wählen. Nicht, dass der deutsche Ansatz falsch ist, aber wie wir unser Tagesgeschäft abwickeln, wie wir beispielsweise neue Standorte aufbauen, ist ja auch sehr kulturspezifisch. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Länder. Mhm. Deswegen musst du erstmal verstehen, nicht nur für den Aufbau neuer Standorte oder Erweiterung von Standorten, sondern insgesamt, wenn du mit internationalen Teams zusammenarbeitest, dass du als allererstes die Kultur verstehst. Nicht, dass du alles so angehst, wie du es in Deutschland machen würdest.
Das ist, glaube ich, ein weiser Rat, richtig? Aus eigener Erfahrung.
Ja, aus eigener Erfahrung auf jeden Fall. Ich schmunzel da auch schon so ein bisschen, weil wenn ich mir überlege, wie unterschiedlich ich auch mit meinen Führungskräften umgehe, in Asien, in Europa und in Americas, ist es natürlich auch absolut notwendig.
Aber es zeigt es nicht auch, dass es für dich als Führungskraft extrem wichtig ist, deinen Führungsstil doch ein Stück weit flexibel zu gestalten.
Definitiv.
Und auch überall dort anzupassen, wie es eben angebracht ist.
Definitiv.
Also es gibt nicht die 0815-Art zu führen, wenn ich das gerade in deinem Kontext auf internationalem Terrain verstehe. Ist es so?
Absolut. Absolut. Und ein zweiter Aspekt, gerade zur jetzigen Zeit, wo Homeoffice immer wichtiger wird, Konferenzen. Ich bin ein absoluter Befürworter, dass man nicht unnötig unterschiedliche Länder bereist, die Technologie nutzt. Aber genau der internationale, interkulturelle Aspekt geht dabei ziemlich verloren. Deswegen ist da aus meiner Sicht auch wichtig, als Führungskraft auch präsent vor Ort zu sein. Es reicht nicht aus, dass man die Mitarbeiter global verteilt hat und dann aus Deutschland hinaus über Konferenzen versucht, sein Team im Griff zu haben. Nein, man muss da auch präsent vor Ort sein.
Ja,
deswegen sich der Kreis dann wahrscheinlich auch schließt zu dem Thema, mit dem wir am Anfang begonnen haben, um die Welt reisen. Es ist aus meiner Sicht ein absolutes Muss, dass du präsent vor Ort bist. Bei deinen Mannschaften.
Ja, aber guck's doch mal von der anderen Seite her. Hat nicht auch Covid gezeigt, dass der Faktor Mensch immer noch so wichtig ist, dieses persönliche Erscheinen, sich ein Stück weit die Hände zu schütteln, die persönliche Beziehung wieder aufzubauen. Ja, wir können viel remote machen. Das ist wahrscheinlich super. Das ist klasse. Und es gibt unzählige Meetings, die wir uns wahrscheinlich ersparen können. Trotzdem ist die persönliche Präsenz draußen immer noch von absoluter Relevanz. Und es zeigt, dass wir als Mensch, die Ressource, der Faktor, auch noch nicht aus diesem internationalen Business wegzudenken ist.
Genau.
Egal, was mit KI passiert, was super ist und was uns mit Sicherheit extrem helfen wird. aber wir sind noch nicht ersetzbar. Und das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein cooles Takeaway von diesem internationalen Business und von dieser Reiserei, auch wenn es natürlich mit Strapazen verbunden ist. Ne?
Ja, das ist es. Aber gleichzeitig hat uns Covid gezeigt, dass deutlich mehr möglich ist, was Videokonferenzen angeht,
Optimierung,
als wir es vorher verwendet haben. Ja, also aus meiner Sicht geht es in beide Richtungen.
Optimierung, ja, sehe ich auch so. Ja, cool. Michael, so schnell ist eine halbe Stunde rum. Es war extrem spannend, das Thema Annapurna sollten wir nochmal in Ruhe bei der Gelegenheit besprechen. Da klingelt was, da juckt was, da muss man mal drüber nachdenken. Es war super, dich hier zu haben. Für euch da draußen, ich verlinke den Michael mit seinem LinkedIn-Profil in den Shownotes. Und wenn es euch gefallen hat, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein Like hinterlässt, wenn ihr auf Spotify seid, die Glocke grün macht, das hilft uns, dann rutschen wir etwas nach oben. Ansonsten gerne eure Kommentare wieder auf Social Media, Instagram und Facebook. Und ansonsten geht's bei uns im nächsten Monat wieder weiter, dann wieder mit der Barbara. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. So long, bis dahin und Servus.